Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, ich will heute mal mit dir über etwas sprechen, was, sag mal, in der Zeit unseres Aufwachsens, unserer Jugend, ja, irgendwann mal so in den 80er, 90er Jahren, da sind wir in einem Gefühl aufgewachsen, speziell so ab dem Zusammenbruch des großen Sowjetimperiums, als der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, sind wir aufgewachsen in dem Gefühl, Krieg, Kriege, Waffen gibt's nicht mehr, braucht alles kein Mensch mehr.
Zumindest nicht in Europa.
So, genau, in unserem Leben, das meinte ich damit. Mhm. Zwischen 1990 und 2001 sind die Ausgaben für Waffen Jahr für Jahr zurückgegangen. Das Arsenal an Nuklearwaffen geschrumpft von 75.000 auf nur noch, glaube ich, ein Sechstel der damaligen Zahl. Es wurden Friedensvereinbarungen getroffen. Wir alle haben diese Bilder noch im Kopf, ne? Reykjavik zum Beispiel, Gorbatschow und Reagan, die sich da getroffen haben und so weiter. Das sind so die Bilder, die meine Kindheit so geprägt haben. Und es waren Friedensvereinbarungen, die länger gehalten haben als andere jemals zuvor. Mhm. Und es gab so diese schöne Illusion, da gibt es diese Weltgemeinschaft, so ein schöner Begriff, wir alle 7-8 Milliarden gemeinsam auf diesem funkelnden blauen Planeten, mhm, in diesem großen schwarzen Ozean des Nichts, ja, mhm, auf diesem kleinen Planeten namens Erde und irgendwie alles ein Wunder und ein großes Glück.
Ja, natürlich auch eine eurozentrische Sicht.
Ja,
ne?
Genau, ich sage ja, unsere Kindheit
aber,
und Jugend.
Aber so haben wir gedacht, wir haben natürlich jetzt, weil so Kriege in Afrika haben uns dann auch nicht so interessiert.
So, worauf ich hinaus will ist, wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, in der man sich wirklich die Augen reibt und in der es einem kalten Rücken runtergeht. 58, vielleicht auch 60 Kriege finden aktuell auf diesem Planeten statt. Gibt ein schwedisches Forschungsinstitut, die haben ausgerechnet, die Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr $2,4 Billionen. Alle, ja, Länder zusammen. 2.400 Milliarden. Das sind 200 Milliarden mehr als im Jahr davor. Und da waren es 130 Milliarden mehr als 2021 und so weiter, Jahr für Jahr. Als wäre das sozusagen ein Naturgesetz, jedes Jahr noch mehr Geld für Waffen, genau, auszugeben.
Und als gäbe es keine Klimakatastrophe und keine, richtig, globalen Bedrohungen, die wieder, wie du das gerade in dem Bild gesagt hast, alle 8 Milliarden Menschen auf einmal treffen. Wir sind ja heute mehr Menschen denn je, aber wir sind viel mehr dazu verdammt, eine Notgemeinschaft zu sein, um die existenziellen Probleme auf diesem Planeten, Hunger, Armut, Klimakatastrophe, alles hängt ja auch eng miteinander zusammen, um das zu bekämpfen. Und was machen wir? Wir geben von Jahr zu Jahr mehr Geld für Waffen aus.
Ja, also wenn du dir das letzte Paket auch der Amerikaner anguckst, ja, also 100 Milliarden mal eben nebenbei, das war das, ne, 60 Milliarden für die Ukraine, ich glaube doch nochmal knapp 20 oder 30 Milliarden für Israel und so weiter. Du bist am Ende bei knapp 100 Milliarden, mal ebenso, mhm, in einem Land, in dem Menschen in Zelten wohnen, in denen die Innenstadt von San Francisco aussieht wie ein einziges großes Obdachlosenlager in bestimmten Ecken und so weiter, in denen du also siehst, dass es da ein echtes Thema gibt und die soziale Frage, die sozusagen mit Macht wieder diskutiert werden muss und auf die man dringend Antworten finden muss. Mhm. Und gleichzeitig rüsten wir in dieser Art und Weise auf.
Ja.
Und was ich mit dir heute mal besprechen wollte, Richard, ist, was ist das für eine Art von Krieg, die wir da heute sehen? Mhm. Wie haben sich Kriege verändert? Worum geht es in Kriegen heute?
Das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt. Also jetzt die ganzen letzten über 2 Jahre des Ukraine-Krieges, wo ich auch immer wieder versucht habe, also nicht natürlich nur politische Motivationen zu verstehen oder Hintergründe zu verstehen oder Vorgeschichten zu verstehen, sondern eben auch diesen Krieg selber zu verstehen, was gar nicht einfach ist. Der Ausgangspunkt dazu ist, dass ich mich regelmäßig mit einem sehr guten Freund treffe, der Militärexperte ist, mhm, und sich insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg in jedem Detail und allem auskennt. Und der am Anfang des Krieges zu mir sagte, was ist denn das für ein komischer Krieg? Mhm. Wo sind denn die Panzerschlachten? Na, er hatte erwartet, dass es jetzt also zwischen der Ukraine und Russland zu Panzerschlachten kommt. Und so richtig große Panzerschlachten hat es überhaupt gar nicht gegeben in diesem Krieg. Obwohl dieser Krieg ja von vielen immer wieder mit dem Ersten oder dem Zweiten Weltkrieg, oft mit dem Ersten gleichgesetzt wird. Ja. Man sieht Soldaten, die in Schützengräben sind, ne, Gräben, die eingezogen werden und die in jedem Moment fliegt da eine Artillerie rein und alles fliegt in die Luft. Und Stellungskrieg und wie Deutschen erinnert und Franzosen das an Verdun, ja, wo man 100 Meter vorwärts und dann 200 Meter wieder zurück und dann wieder 100 Meter vorwärts. Diese Elemente gibt es ja alles. Mhm. Aber es ist ja nicht nur das, ja, sondern gleichzeitig ist es ein Krieg, das war die zweite Beobachtung, wo dieses Hightech-Gerät, ja, was man so aus den Quartetts kannte, ja, also wer hat die besten Flugzeuge und wer hat die tollsten Panzer, dass das etwas ist, was in diesem Krieg gar nicht diese Bedeutung mehr hat.
Der Panzer, ne?
Der Panzer und mit Sicherheit auch die Flugzeuge. Mhm. Natürlich ist Lufthoheit absolut wichtig. Ja, aber ein Kampfflugzeug kostet über 100 Millionen. Und es ist heute so leicht vom Himmel zu holen. Viel, viel leichter als in früheren Zeiten. Das Gleiche ist, was die Panzer anbelangt. Das heißt, dieses unendlich teure Hightech-Gerät ist zum Teil viel zu kostbar. Ne? Es war ja letztens die Nachricht, dass die amerikanischen Panzer alle von der Front abgezogen worden sind, damit die nicht kaputt gehen.
Wahnsinn, ne?
Und das ist ein anderer Krieg. Das hat nun nichts mehr damit zu tun, mit dieser Blaupause, die wir im Kopf haben vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Meine Panzer, das ist historisch interessant, ne? Wenn man mit Leuten wie Sönke Neitzel zum Beispiel oder auch mit Carlo Masala, ja, schöne Grüße an der Stelle, zwei Gesprächspartner, die ich persönlich sehr schätze, weil sie sehr undogmatisch und unideologisch auf Kriege draufschauen. Ja? Sönke Neitzel auch als Militärhistoriker, der sagt ja, Panzer waren das erste Mal im Einsatz, glaube ich, unter strenger Geheimhaltung von Seiten der Briten im Ersten Weltkrieg.
Ja,
und es gibt diesen, genau, die berühmten Tanks, und es gibt diesen interessanten Satz von einem Zeitzeugen, der damals schrieb, alle waren verblüfft, als sie dieses außergewöhnliche Monster über den Boden kriechen sahen. Ja, und das erste Mal Panzer im Einsatz haben damals, ähnlich wie heute, nicht zum erhofften Durchbruch geführt. Aber die Schlachtfelder haben sie natürlich für immer verändert. Ja,
ja, was macht eine Kavallerieattacken gegen Tanks? Ja,
richtig.
Das gab es sogar noch im Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen mit den Panzern nach Polen reingefahren sind, als die Wehrmacht Polen überfiel, die Polen zum Teil mit Kavallerie dagegen gekämpft haben. Ja, man kann sich das gar nicht dramatisch, unsinnig, absurd und grausig genug vorstellen.
Mhm. Ist das sozusagen die Parallele zu heute, also die gleichzeitige Existenz von ganz verschiedenen Formen von Krieg? Das ist das, was Sönke Neitzel zum Beispiel sagt. Du wirst immer alles nebeneinander haben. Also damals Erster Weltkrieg, die ersten Panzer, also wahnsinnig fortschrittlich, was die Technologie damals anging. Und gleichzeitig dieses, ja, eine Schlacht war es ja gar nicht, sondern ein ewig dauerndes Massaker in Verdun. Mhm. Um ein paar hundert Meter Boden, ja, 700.000 Soldaten sind damals in diesen Schützengräben wirklich qualvoll zugrunde gegangen, anders kann man das nicht sagen, im Schlamm, in der Kälte, haben irgendwie versucht zu überleben, ein unfassbar primitiver Kampf, wenn man so will, und das Grauen, der Tod, die Entstellungen dieser Soldaten, diese ganzen Traumata, das war ja auch für die damalige Zeit, das war ein völlig neues Kapitel, das damals aufgemacht worden ist. Mhm. Und in der Ukraine, nach allem, was ich immer so höre und was ich auch selbst vor Ort in der Ukraine gehört habe, gibt es das auch.
Gibt es starke Parallelen dazu.
Genau, dieses ganz primitive, brutale Abschlachten von Leuten. Ich erinnere mich an das Gespräch mit diesem russischen Kriegsgefangenen, der mir sagte, weißt du, ich sollte als Bauarbeiter in den Donbass. Und dann haben sie mir den Pass weggenommen und mir gesagt, du pass auf, jetzt machst du kurz diese kleine Spezialoperation, musst mal kurz an die Front und danach darfst du auf deine Baustelle und dann kannst du gutes Geld im Donbass verdienen. Und der erzählte von diesem, er hat es so genannt, von diesem Fleischwolf und sagte, wir sind mit 100 Mann da rein und ich glaube 9 oder 10 kamen zurück. Mhm. Das heißt, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bedeutung plötzlich von Drohnen.
Ja.
Drohnen, die offenbar alles entscheidende Rolle in diesem Krieg spielen und die es in allen Varianten gibt, von ganz billig bis hin zu ganz teuer.
Die sogenannte Baumarktdrohne.
Genau.
Die Do-it-yourself-Drohne. Ja, Drohnen spielen in diesem Krieg eine Rolle, wie sie noch nie zuvor in einem Krieg gespielt haben. Man sagt ja, dass in dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, das ist quasi der erste Drohnenkrieg gewesen, der ist noch gar nicht lange her. Und innerhalb
wo das erste Mal damit experimentiert wurde.
Genau. Ja. Und jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit ist die Drohne eigentlich das wichtigste Kriegsgerät. Und der Vorteil der Drohne ist, dass sie nicht viel kostet. Es gibt ja lauter unterschiedliche Drohnen, ne? Das ist ja nicht alles das Gleiche, aber im Vergleich natürlich zu Kampfflugzeugen oder zu Panzern, also dieser ausgereiften alten Militärtechnik, ist sie wahnsinnig günstig. Und der Nachteil ist, dass du mit den Sachen, mit denen du im Panzerquartett gewinnst, ja, also mit deutschen Leopardpanzern oder mit dem russischen Armata, den die Russen ja auch nicht einsetzen, ja, dass die viel zu teuer und viel zu kostbar sind, um die am Ende überhaupt einzusetzen. Weil sie A, offensichtlich viel zu leicht zu zerstören sind und B, es zu diesem Einsatz nicht kommt. Der Einsatz kommt ja eigentlich erst, nachdem du, klassischer Krieg ist ja, du schaffst dir eine Lufthoheit, ne, eine Luftüberlegenheit und dann fährst du mit deinen Panzern vorwärts. Der Panzer ist ja keine Verteidigungswaffe, sondern ist ja eine Angriffswaffe. Deswegen gab es ja damals die großen Diskussionen, ne, um den Leopardpanzer. Liefern wir auch Angriffswaffen? Ne? Mhm. Und das Problem ist also, dass du in der heutigen Kriegsführung gar nicht mehr richtig dazu kommst, Panzer im ganz großen Stil einzusetzen. Es geschieht zwar ab und zu, im Augenblick gerade wieder im Norden, ne, wo die Russen da über die Grenze Richtung Kharkiv wollen.
Kharkiv, genau.
Mhm. Aber das ist kein Krieg der Panzerschlachten oder sowas. Mhm. Das ist ein Krieg, wo beide Seiten, was diese teuren Spezialkampfmaschinen anbelangt, das gilt ja genauso für Flugzeuge, eigentlich nur Angst haben, dass sie kaputt gehen. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist, das ist, wenn man gegen sich selber Schach spielt, ja, dann gewinnt, also bei mir ist das jedenfalls so, immer Schwarz. Ja, weil das ja völlig klar ist, weil Schwarz kennt ja immer die Pläne von Weiß und findet also die optimalst beste Antwort. Und ich habe das Gefühl, so ein Krieg ist das auch. Also wenn du einmal irgendwas erobert hast und du bringst da deine Minen an und deine Panzer sperren und so weiter, hat das gesehen bei der ukrainischen Gegenoffensive, dann kommst du heute eigentlich nicht mehr durch.
Ist richtig.
Das heißt, du bist als Verteidiger, man hat am Anfang immer gesagt, brauchst viermal so viele Soldaten, wenn du angreifst im Vergleich zur Verteidigung und so. Das macht auch alles stimmen. Aber du bist offensichtlich, in die Verteidigungstechnik ist offensichtlich dominanter und schneller vorangegangen als die Angriffstechnik. Mhm. Was also diesen Abnutzungskrieg, den ja viele von Anfang an erwartet haben, ich auch, ich habe das im Stern geschrieben, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, dass dieser Abnutzungskrieg, dass der ewig und endlos dauern kann und dass Rückeroberungen eigentlich kaum mehr möglich sind.
Ich meine, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ne, welche Rolle Drohnen da spielen. Sönke Neitzel sagt, in der Ukraine haben wir jeden Tag ungefähr 5000 Drohnen in der Luft. Viele von denen werden auch abgeschossen, aber viele davon treffen auch ihr Ziel. 5000 Drohnen jeden Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er sagt, natürlich werden auch noch Panzer eingesetzt, aber eben nicht in der alten Form. Aber die große Frage ist natürlich, gelingt es irgendwann, diese Drohnen großflächig zu stören? Ja, dass du sozusagen in der Lage bist, diese elektronischen Kampfmittel einfach lahmzulegen, beziehungsweise mit Hilfe von elektronischen Kampfmitteln die Funkfrequenzen so zu stören, dass diese Drohnen erst gar nicht mehr da reinfliegen können. Und dann, sagt er, spielen möglicherweise Panzer wieder eine große und eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, dann kehrt Uropas Krieg zurück.
Genau.
Ja. Also ich denke, und das ist ja auch, was Sönke Neitzel sagt, auf der einen Seite erleben wir gerade eine Revolution des Krieges durch Drohnen, ne? Spielte vorher keine Rolle, spielt jetzt eine ganz, ganz große Rolle, ist sehr, sehr kriegsentscheidend. Und auf der anderen Seite ist das immer so, wenn was Neues kommt, du hast das ja auch am Beispiel der englischen Tanks gesagt, ja, das ist erstmal da, das verändert auch vieles, aber das Alte findet trotzdem noch statt. Mhm. Ja, also wir haben quasi die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wir haben den Drohnenkrieg des 21. Jahrhunderts und wir haben den Stellungs- und Panzerkrieg des 20. Jahrhunderts. Aber die Tendenz, die ist ja wohl ziemlich eindeutig hin zu diesen Drohnenkriegen. Und diese Szenarien, dass man sich erträumt, dass man also da so einen Schutzdom drüberlegen kann und irgendwie den ganzen Luftraum verhindern kann, dass da Drohnen eindringen kann. Ich bin ziemlich sicher, daran wird gearbeitet.
Ja, ja, genau.
Aber du das weißt ja, Thema. Wie das Wettrüsten ist. Ja? Gerade in dem Moment, wo das fertig ist, haben die anderen wieder einen Trick gefunden. Ja, wie sie da trotzdem reinkommen und so weiter. Also da findet jetzt die große Rüstungsspirale statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in Zukunft nicht mehr bei Panzern stattfindet. Es also nicht mehr darum geht, ne, noch eine bessere Kanone und noch eine größere Reichweite und was weiß ich was und so, sondern dass man denkt, diese wahnsinnig teuren Geräte schaffen wir im Zweifelsfall gar nicht mehr in solchen Stückzahlen an. Wichtiger ist, dass wir eine Überlegenheit in anderen Bereichen erreichen. Dann, was ja auch eine Riesenrolle spielt, ist immer Masse.
Genau.
Ja, übrigens auch eine Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Ne? Die Deutschen waren im Zweiten Weltkrieg gegenüber Russland technisch haushoch überlegen. Ja, trotzdem haben sie den Krieg nicht gewonnen. Sie hatten sehr viel weniger Soldaten. Und dieses Kriegsgerät war viel vulnerabler, viel verletzlicher, viel sensibler, ging viel schneller kaputt, schwieriger zu reparieren und so weiter, als das, was die Russen zur Verfügung hatten. Mhm. Und diese archaischen Dinge finden in diesem Krieg, glaube ich, auch wieder statt. Ne? Deswegen werden ja zum Teil noch, muss man sich mal vorstellen, Panzer aus, die baugleich sind mit den Panzern des Zweiten Weltkrieges eingesetzt in diesem Krieg.
Absolut, ja, ja. Wenn man das so sieht, auch auf, weiß ich, das, der letzte Panzer, den ich so auf so einem Denkmal gesehen habe, wo war das denn? In Transnistrien, glaube ich, in Tiraspol. Das ist die sogenannte Hauptstadt von Transnistrien. Ja, das ist so ein kleiner Landstrich zwischen Moldau und der Ukraine. Russisch kontrolliert, so eine Marionettenregierung, die dort eingesetzt ist. Und da siehst du das und dann siehst du auch, was das eigentlich für ein Ding ist, so ein Panzer, was für ein grobschlächtiges Gerät. Und in Kiew kannst du die auch sehen. Und dagegen eben jetzt diese Drohnen, Massenwegwerfartikel, ja. Mhm. Und ganz entscheidend, mit Sönke Neitzel ein paar Mal mich darüber unterhalten, ist die Frage der Funkverbindung. Ja, wenn du in der Lage bist, diese Funkverbindung zu stören, dann ist das alles nichts mehr wert. Dann kannst du einpacken. Und deswegen sind sozusagen diejenigen im Vorteil, die in der Lage sind, die mit abhörsicheren Smartphones zu steuern. Ja, nicht irgendein billiges Schrotttelefon, sondern es geht um Hightech. Es geht darum, diese Funkfrequenzen so abzuschirmen, dass sie nicht gestört werden können. Und dieser technologische Vorsprung, den die Ukrainer da, glaube ich, am Anfang hatten, den haben die Russen mittlerweile, glaube ich, komplett aufgeholt. Mhm. Die sind in diesem Bereich längst auch mit dabei. Und das sagt wiederum Carlo Masala, hat damit zu tun, und das auch neu in Kriegen, dass Technologie zunehmend aus dem zivilen Bereich kommt. Also nicht mehr aus dem militärischen. Was bedeutet, dass du sie nicht mehr geheim halten kannst. Ja? Also jeder hat sozusagen Zugang zu dieser Technologie. So eine Drohne aus dem Baumarkt kostet irgendwie 400 Euro. Da aus dem Bereich kommen die. Dann gibt es die Shahids.
So 50.000 oder so.
$50.000, genau. Und die schießt du dann ab mit einer Luftabwehrrakete für 400.000. Und das lohnt sich irgendwann nicht mehr. Das funktioniert nicht. Da haben wir drüber geredet. Ne? Allein die Billigdrohnen, die Shahids vor allen Dingen aus dem Iran abzufangen, die Richtung Israel kürzen, geflogen sind. Mhm. Diese Operation hat weit über $1 Milliarde gekostet. Ja, das heißt, du schießt mit Hightech-Geräten, schießt du auf Schrott aus dem Baumarkt.
Genau.
Und das ist dann irgendwann auch ein Faktor.
Das ist ein absoluter Riesenfaktor. Das ist ja, wenn du das, die Massenproduktion an Drohnen, ja, bringt dich ja dazu, dass du dein Kriegsgerät verheizt, was irrsinnig teuer ist. Hier ist übrigens umgekehrt der Angreifer im Vorteil. Ne, bei den Panzern ist der Verteidiger im Vorteil. Das haben wir gesehen. Du machst ja 3 oder 4 Gürtel und dann kommen die anderen nicht mehr durch.
Richtig.
Bei den Drohnen ist der Angreifer im Vorteil, weil es zu teuer ist, die Drohnen abzuschießen und dauerhaft unglaublich viel teures Gerät loswirst, ja, in dem Versuch, die abzuschießen. Und deswegen, da kommen ja auch immer die Nachrichten, ne, jede Nacht oder so, und so und so viele Drohnen sind abgefangen worden und so viel sind eingeschlagen. Mhm. Aber mit jeder Drohne, die du abgeschossen hast, ja, hast du, wie in dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, $400.000 verpulvert, ja, nur durch den Abschuss einer einzigen iranischen Drohne.
Genau.
Und das wird sich wahrscheinlich langfristig im Krieg schon irgendwo niederschlagen.
Ja, genau. Das ist ja auch die Taktik. Ne? Es wirkt so stumpf. Man sagt, wir schicken jetzt einfach mal irgendwie 100 Drohnen da rein. Aber es geht gar nicht um diese Drohnen, was die möglicherweise anrichten. Es geht darum, die Luftabwehr des Gegners, ne, Kiew ist, was Luftabwehr angeht, auch dank deutscher Technologie eine sehr gut geschützte Stadt. Mhm. Aber du hast eben gesehen, wenn du genügend Drohnen da reinschickst und die Luftabwehr dermaßen damit beschäftigt ist, ja, mit dieser teuren Munition diese Dinger runterzuholen, dann kannst du wenig später, schickst du dann deine fiese S-300 hinterher und richtest damit richtig Zerstörung an. Mhm. Und das ist das, was du eigentlich wolltest, ja. Mhm. Interessant ist, Richard, ich hatte kürzlich Herfried Münkler in der Sendung, der schon 2003 über die sogenannten neuen Kriege gesprochen hat.
Genau.
Und der damals geschrieben hat, das Zeitalter der zwischenstaatlichen Kriege geht offenbar zu Ende. Er sagt, der Krieg ist aber deswegen noch lange nicht verschwunden, aber er hat seine Erscheinungsform massiv verändert. In den neuen Kriegen spielen nicht mehr die Staaten die Hauptrolle, sondern Warlords, Söldner, Terroristen. Und die Gewalt richtet sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Hochhäuser werden zu Schlachtfeldern und Fernsehbildern zu Waffen. Und wenn du das so liest, denkst du, wow, wie visionär. dass der das damals schon so klar gesehen hat.
Naja, wenn man mal überlegt, ich erinnere mich daran, als der Irakkrieg war und da wurden wunderschöne Bilder gezeigt aus dem Cockpit der Bomber. Ja, und man sah runter auf Bagdad und da sagte der eine Bomberpilot noch, Bagdad brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ja, Wahnsinn. Und das also sozusagen was positive Konnotation, ne? Was gibt Schöneres als das Licht dafür eines Weihnachtsbaumes.
Ja.
Und diese Bilder wurden auch im deutschen Fernsehen gezeigt und das sah wunderschön alles aus. Du sahst ja keinen Toten, das sah aus, als würde über Bagdad das größte Feuerwerk der Welt stattfinden. Und ich meine, da hatte man gelernt, ne, aus den Erfahrungen des Vietnamkrieges, der nach dem berühmten Satz von Marshall McLuhan ja nicht am Mekong verloren wurde, sondern in den amerikanischen Wohnzimmern, als die Menschen die Kriegsgräuel sahen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man entweder gar keine Bilder zeigt oder möglichst viele Bilder, die eigentlich so technisch neutral oder gar sogar positiv im Zweifelsfall sogar aussehen, ne? Also nur Lichter in der Dunkelheit siehst oder ähnliches. Also, dass die Fernsehbilder so eine große Macht haben, weiß man ja eigentlich seit dem Vietnamkrieg. Worauf Münkler hinaus wollte, er prägte ja damals den Begriff der asymmetrischen Kriege. In asymmetrischen Kriege sind nicht mehr Kriege, wo ein Staat einem Staat gegenübersteht, sondern wo ein Staat zum Beispiel Terrororganisationen gegenübersteht. Ja, oder diese ganzen diffusen
Israel-Hamas, ne,
nicht erklärte Kriege, ja, oder Übergang zwischen Kriegen und Bürgerkriege. Eine ganz häufige Form von Kriegen, gerade in Afrika, sind Bürgerkriege, in die feindliche Mächte sich einmischen. Guck dir mal Libyen an. Das ist ein super Beispiel dafür. Ja, die Türken mischen damit, der Westen mischt damit, die Russen mischen damit. Ja, und ursprünglich war es eine Bürgerkriegsstruktur, entstanden durch das Machtvakuum, nachdem Gaddafi weg war. Und das sind so ganz, ganz häufige Formen. Und das ist halt, die Türkei hat ja nicht Libyen den Krieg erklärt oder Russland nicht oder wie auch immer nicht, ja, sondern man unterstützt und geht rein und dann kommt das dazu und dann kommt das dazu. Letztlich ist ja auch das Engagement des Westens in dieser Form hybrid. In der Ukraine, weil wir ja keine offizielle Kriegserklärung an Moskau gemacht haben, ne? Und nicht gesagt haben, wir erklären hier mit Russland den Krieg, aber trotzdem immer tiefer in den Krieg verstrickt werden. Und das sind so sehr, sehr typische Formen, Terroranschläge, Geheimdienstmanipulationen, genau. Förderung von Bürgerkriegen, Finanzierung von Milizen. Und das alles gibt es auch schon immer. Findet heute wieder in sehr größerem Ausmaß statt. Und eigentlich waren das die originalen Kriege. So wurde im Mittelalter Krieg geführt. Ja, ich meine, ganz Europa bestand aus Warlord-Country im Mittelalter. Guck dir die ganzen Ritterburgen an. Guck dir dein Südtirol an, ja, mit den ganzen Raubritterburgen. Was waren das anderes als Warlords? Die haben ja nicht jemanden den Krieg erklärt. Ja? Die haben überfallen, die haben geplündert, die haben Machtbereiche ausgedehnt, die haben wichtige Straßen kontrolliert. Und Münkler wollte eigentlich darauf zurück, dass diese anarchische Form von Kriegsführung, also nicht der geregelte Krieg, ja, ein Land erklärt dem anderen den Krieg, dass das eigentlich wieder häufiger geworden ist, sozusagen, das Habermas-Wort zu nehmen, eine neue Unübersichtlichkeit findet heute bei Kriegen statt.
Ja, er schreibt damals auch in diesem Buch, das ist wirklich sehr lesenswert, irgendwie auch aus heutiger Sicht vor allen Dingen, der neue Krieg hieß das damals, ein durchaus umstrittener Begriff übrigens, aber was er sagt, sozusagen die wichtigsten Regeln, das sind Kriege, die ohne Anerkennung von völkerrechtlichen Regeln ablaufen, also keine Rücksicht zum Schutz von Zivilbevölkerung und so weiter, Verwundete, Gefangene und so weiter. Dann führen sich Kriegsführende häufig außerhalb staatlicher Kontrolle. Ne? Das haben wir gesehen, Stichwort Wagner und andere. Also Soldaten zerfallender Armeen, paramilitärische Verbände, Söldner, marodierende Banden, die den Krieg für sich quasi privatisieren. Und dann der dritte entscheidende Punkt, Kriege, die häufig nicht in einem Frieden enden, sondern weiterspielen. Immer weitergehen, immer am Köcheln gehalten werden.
Ja, gab es eigentlich auch schon immer so ewig schwelende Konflikte. Wenn man überlegt, wie viele Kriege Deutschland und Frankreich sich um Elsass-Lothringen geleistet haben, über die Jahrhunderte. Ne, das war ein ständiger Wechsel von Friedens- und Kriegszeit. Ne, weil derjenige, der verloren hatte, der hatte aus seiner eigenen Sicht immer nur auf Zeit verloren und wartete auf die nächste Gelegenheit. Ganz, ganz häufig so Dauerkriege ums immer Gleiche. Zwischen dem Russen und dem Osmanischen Reich war das ähnlich. Ja, auch eine unausgesetzte Zeit von Grauzonen oder von Heiß- und Kaltzonen. Ja, aber völlig nicht zu Ende ausgetragene Konflikte, wenn man so will. Ja.
Ja, das sagt der Florence Gaub auch immer. Ne? Im Grunde sind viele Kriege, die wir heute sehen, sind eigentlich das Ergebnis schlampiger Friedensverhandlungen. Es wurde nie sozusagen richtig gelöst, weshalb dann die Konsequenz dann häufig ist, okay, dann müssen wir das wirklich bis zum Ende durchfechten.
Ja, aber die Konsequenz kann es halt heute nicht
genau.
Ziehen. Die kannst du halt, genau das kannst du eben nicht machen. Also manche solche Sachen bis zum Ende durchzufechten, bedeutet dann eine unendliche Eskalation des Krieges. Mhm. Na, deswegen machst du diese schlampigen Sachen, weil du immer noch denkst, besser irgendwie jetzt aus der Sache rauszukommen, als überhaupt nie mehr aus der Sache rauszukommen oder noch schlimmeren Schaden anzurichten. Mhm. Deswegen hat sie zwar recht, aber ich glaube nicht, dass die Alternative darin besteht, die Dinge bis zum Ende auszufechten. Mhm. Also ja, die Kritik genau. An schlampigen Friedensverträgen führt nicht unmittelbar dazu, Kriege bedingungslos auszuweiten oder bis zur größten Radikalität durchzuführen.
Aber es ist, wenn man es historisch mal betrachtet, sehr interessant, auch Leute wie Sönke Neitzel zum Beispiel, die weisen darauf hin, dass Gewalt in einem solchen Maßstab, wie wir sie jetzt auch wieder mit großem Entsetzen erleben, das ist, sagen wir mal, historisch betrachtet relativ neu und beginnt im Grunde etwa vor 10, 12.000 Jahren, als Menschen anfangen, sesshaft zu werden und Eigentum zu bilden. Du weißt, wir beide haben auch schon drüber gesprochen, der Moment, in dem wir entschieden haben, sesshaft zu werden, damit beginnt eigentlich sehr viel Elend.
Ne? Ja, die Fehlernährung aus heutiger Sicht.
Ja, ja, wirklich.
Nein, aber es ist natürlich völlig klar. Also das bedeutendste Buch, was ich zu dem Thema kenne, hat Jürg Helpling geschrieben, ein Schweizer Anthropologe, ein sehr, sehr netter Mensch, mit dem ich mich auch sehr lange und intensiv persönlich unterhalten habe, sehr beeindruckender Mann. Mhm. Der hat sich über das Thema habilitiert, tribale Kriege heißt das Buch.
Also Stammeskriege sozusagen.
Genau, und da stellt er die These eben auf, dass tatsächlich mit der Sesshaftigkeit der Krieg beginnt, weil er sagt, ja, Wildbeutergesellschaften, nomadische Völker führen keine organisierten Kriege im modernen Sinne. Also natürlich kommt es da zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja, es kommt auch zu Überfällen, es kommt zu Raub, es kommt zu Vergewaltigung. Das alles hat es immer gegeben. Aber ein organisierter Krieg ist ein sorgfältig geplanter Krieg, ja, ein Krieg um Territorien. Ja, indem man versucht, dem anderen was abzunehmen, das Land, am Zweifelsfall seine Bodenschätze oder seine Städte, die am Wasser liegen oder was auch immer eine Bedeutung hatte. Mhm. Das beginnt mit der Sesshaftigkeit aus einem sehr einfachen Grund. In den Kriegen der nomadischen Völker und der Wildbeutergesellschaft kann man sich aus dem Weg gehen. Mhm, ja, also genau. Wenn der andere kommt und man, der Preis eines Krieges ist wahnsinnig hoch, ne, an Blut und Leben und Zerstörungen. Und im Regenwald kann man sich sowieso wunderbar aus dem Weg gehen. Ja, und auch in den Wüsten und Steppen kann man sich halbwegs zumindest aus dem Weg gehen. Man ist ja auch angewiesen auf die Wasserquellen und so. Aber trotzdem, mit der Sesshaftigkeit hat man das Territorium, von dem man lebt. Da sind deine Richtig. Äcker, da sind deine Häuser,
deine ganze
und so weiter.
Arbeit,
und die kannst du nicht aufgeben, ja. Weil alle sind inzwischen sesshaft. Das heißt, es grenzt an das nächste sesshafte Gebiet. Und wenn du besiegt wirst, dann musst du versuchen, wieder jemand anders anzugreifen, damit du irgendwo einen Raum zum Leben bekommst. Und deswegen ist die Sesshaftigkeit der Anfang des organisierten und des geplanten Krieges, weil man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann.
Ich meine, historisch gesehen, muss man ja sagen, war Krieg ja für die meisten Menschen, wenn wir jetzt diese letzten 12.000 Jahre uns mal anschauen, ne, vom Beginn der Sesshaftigkeit an, ist doch Krieg eigentlich für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und Frieden war der vorübergehende Zustand. Also sozusagen Gesetz, Recht des Stärkeren, das Gesetz des Dschungels, weil du es gerade so gesagt hast. Und ich meine, wenn man sich mal anschaut, ich glaube, Harari macht den Punkt in Homo Deus, wo er darauf hinweist, ja, dass es im Grunde zwischen, ja, sagen wir mal, 1913, ja, herrscht zwischen Deutschland und Frankreich Frieden. Ja? Aber jedem war klar, spätestens 1914, also ein Jahr später, gehen die sich möglicherweise wieder an die Gurgel. Mhm. Ne? Weil das irgendwie klar war. Wenn Politiker, Generäle, irgendwelche Unternehmer und so weiter komische Pläne schmieden, dann hat der Krieg darin auch definitiv seinen festen Platz. Und es gibt darin so den Gedanken, dass eigentlich von der Steinzeit bis zum Maschinenzeitalter, ja, bis zum Dampfmaschinenzeitalter und von der Sahara bis in die höchste Arktis wusste jeder Mensch auf Erden, dass die Nachbarn jederzeit das eigene Territorium angreifen, die Leute besiegen, abschlachten und das Land besetzen konnten. Mhm. Das war eigentlich jedem klar. Und es gibt eine irre Zahl dazu in antiken Agrargesellschaften, ja, über die wir gerade sprechen. da war menschliche Gewalt schätzungsweise ungefähr für 15% aller Todesfälle verantwortlich. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und im Laufe der Zeit, im Laufe des 20. Jahrhunderts ist dieser Wert auf 5% abgesunken.
In der zweiten Hälfte, muss man sagen.
Genau. Und liegt Anfang des 21. Jahrhunderts weltweit bei ungefähr noch 1%.
Genau, das ist das, was Steven Pinker, den wir ja auch das eine oder andere Mal zitiert haben, ne, wo er seinen Optimismus rauszieht. Aber das Ärgerliche ist eben, dass es im Augenblick wieder steigt.
Mhm.
Also wie Europa hat über Jahrzehnte eindrucksvoll bewiesen, wie friedenstüchtig es ist. Und jetzt ist Kriegstüchtigkeit wieder der zentrale Wert. Das heißt, wir müssen wieder lernen, kriegstüchtig zu werden. Du kannst ja denken, ich weiß ja natürlich, wie es gemeint ist, aber das sind immer noch so Sachen. Ich sehe das natürlich als eine Regression. Ich verstehe, warum das so ist. Ne? Ich verstehe, warum die Bundeswehr jetzt wieder eine größere Rolle spielt. Ich verstehe, ich kenne die Argumente für die Aufrüstung. Mhm. Aber ich meine, ich erlebe das Ganze als etwas Verzweifeltes.
Total.
Ja,
total.
Also die Vorstellung, dass wir, nachdem total. Wir so weit gekommen sind,
ja,
also für mich war das Beste insgesamt am Mauerfall und am Zusammenbruch der Sowjetunion, war das ganz große, der Weltfrieden, den man damit gewinnt. Auch wenn es nicht die ganze Welt war, wie ich gerade gesagt habe, ne? Aber eben das Ende der permanenten atomaren Gefahr, die zu dem Zeitpunkt ja nun wirklich ernst zu nehmen war. Ne? Wir alle kennen das, wir haben schon oft darüber geredet. Gab sogar mal einen Vorfall und so. Also es war eine sehr, 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 sehr gefährliche Situation. Und dass diese Bedrohung zu Ende war, ja, das ist menschheitshistorisch ein unglaublicher Segen gewesen. Und dass wir heute in einer Situation sind, wo wir mehr darüber nachdenken, wie wir uns besser verteidigen können, als wie wir wieder zu einem Frieden kommen können, das finde ich, ist eine unheimliche Regression. Also ich erlebe uns in einer Zeit der Restauration und ich erlebe uns wirklich in einer Zeit des kulturellen Rückschrittes.
Ja, so ist es. Ich meine, wenn man Homo Deus dazu nochmal sich anschaut, ne? Da gibt es, weiß ich noch, diesen irren Satz, wo Harari schreibt, also er weist darauf hin, dass sozusagen sehr viel weniger Menschen durch Gewaltanwirkung sterben als an Diabetes. Und es gipfelt in diesem Satz, Zucker ist heute gefährlicher als Schießpulver. Ja,
ein bisschen komischer Vergleich immer. Ne?
Weil
auch in früheren Zeiten sind wahrscheinlich mehr Menschen an solchen Krankheiten und Epidemien gestorben als in Kriegen.
Genau, darauf weist er auch hin, aber sagt eben, das wird abnehmen, das mit den Seuchen wird abnehmen, das mit dem Krieg auch. Und sagt für den größten Teil der Menschheit ist Krieg schlicht und ergreifend unvorstellbar geworden. Und er begründet es auch, das ist sehr interessant. Er sagt, wir suchen nach anderen Konfliktlösungen, weil ja unsere Weltwirtschaft, ja, am Ende gibt es ja immer, das hast du ja auch in der Ukraine, wenn man mal wirklich dahin guckt, worum geht es da eigentlich? Also um das Bekämpfen von Nazis in der Ukraine geht es Putin ganz sicher nicht, sondern der hat eher Demografiepanik, ja, wie Krastev das nennt, weil auch Russland dieses große demografische Thema hat, so wie alle Länder.
Also so richtig Krastevs Gedanke ist, ne, aber aus dem Grund überfällt man natürlich kein anderes Land.
Nein, aber ja, dann
aber es ist ein Aspekt, im Osten, der damit reinspielt.
Genau, ja. Aber im Osten dann auch Wirtschaft, Stahl und so weiter, was da alles ist. Also
Wirtschaftsinteressen spielen Donbass, in jedem Krieg eine Rolle. Ja? Sonst mischt man sich da gar nicht ein und man überfällt auch kein anderes Land, wenn man nicht ordentlich was davon haben will.
So, und jetzt kommt Harari und sagt, damals in dem Buch, deswegen macht Krieg heute keinen Sinn mehr, weil wir von einer materialbasierten Ökonomie sozusagen in eine wissensbasierte Ökonomie gehen. Mhm. Ja? Also Reichtum früher, das waren Minen, haben wir gerade drüber gesprochen, Weizenfelder, Ölplattformen und heute ist es sozusagen Wissen, ja, die zentrale Quelle des Wohlstands ist Wissen.
Aber Markus, wir haben hier die gleiche Ungleichzeitigkeit, weil auf der einen Seite ist das richtig und auf der anderen Seite werden in Afrika immer noch Bürgerkriege um Brunnen geführt.
Richtig.
Ja, also auch hier hast du die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.
Mhm.
Die archaischen Kriege gibt es trotzdem immer noch.
Genau, das ist auch das, was Masala und Neitzel sagen. Wir werden immer beides nebeneinander sehen und es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wo sich das hinentwickeln wird. Ne? Also wenn du in der Lage bist, Drohnen technisch so zu stören, dass sie nicht mehr funktionieren, dann brauchst du plötzlich wieder den Panzer. Aber dieser historische Verweis ist natürlich sehr richtig und es gibt ein sehr plakatives Beispiel. 98, glaube ich, war es. Da hat Ruanda die Coltan-Minen im benachbarten Kongo besetzt. und ausgebeutet. Ja, Coltan, wissen wir, ist total wichtig für Laptops,
Batterien,
für Mobiltelefone und so weiter. Und der Kongo verfügt, glaube ich, über 70-80% der weltweiten Coltan-Reserven. Und mit diesem geplünderten Coltan hat Ruanda, glaube ich, im Jahr ungefähr 250 Millionen Dollar verdient damals. Das ist für ein armes Land wie Ruanda eine große Menge Geld. Umgekehrt, schrieb er damals, und das fand ich so gut, wäre es für China absolut nicht sinnvoll, in Kalifornien einzumarschieren, um das Silicon Valley zu besetzen, weil erstens gibt es dort gar kein Silizium, ja, das man ausbeuten könnte. Und du kannst im Gegenteil so viel mehr Geld verdienen, wenn du mit denen freundlich bist und Freundschaft schließt.
Übrigens umgekehrt wäre es sinnvoller, ne? Weil ein sehr erheblicher Teil der seltenen Erden nur in China vorkommen.
Ja, ist ja
die haben tatsächlich Bodenschätze, die ganze Welt in der Zukunft braucht.
Ja.
Aber es ist völlig richtig, was du sagst. Es geht um die Rohstoffe.
Nur die Zahl ist so irre, ne? Wenn du dir klar machst, Ruanda hat damals 250 Millionen verdient mit Coltan, das sie im Kongo geklaut haben. China hat durch die Zusammenarbeit mit Hightech-Riesen Apple, Microsoft und so weiter und die ganze Produktion, iPhone, alles was wir da haben, haben die an einem einzigen Tag das verdient, was Ruanda im ganzen Jahr verdient hat.
Klar.
Und das heißt, sozusagen friedlich zusammenzuleben, ist auch einer der Gründe, warum China, glaube ich, so lange nicht eine ernsthafte militärische Auseinandersetzung gesucht hat, weil sie clever sind und kapiert haben, ein Land, das wirklich prosperiert, das führt keine Kriege, sondern ganz im Gegenteil.
Du fängst die USA an, haben auch Kriege geführt und wirtschaftlich prosperiert. Das ist nicht wirklich der Gegensatz. Aber du hast natürlich recht. Hinter dem Ganzen steht doch eine positive Vision, die ist ja auch häufig formuliert worden.
Richtig.
Ja? Das ist nämlich, je mehr die globale Wirtschaft sich ineinander verzahnt, umso geringer wird das Risiko von Kriegen.
Genau.
Je mehr man, wenn man mit Handel all das kriegt, ja, was man sonst aufwendig versuchen muss, mit Kriegen zu kriegen, dann lohnen sich Kriege nicht mehr. Und das andere war, dass wir gedacht haben, dadurch, dass es das Internet gibt und die weltweite Vernetzung, könnte man Vorurteile abbauen. Das würde doch dazu führen, dass sich Kulturen besser kennenlernen und so weiter, dass man keine Gerüchte in die Welt setzen kann, dass sich keine dunklen Vorurteile irgendwo aufschaukeln. Alles Dinge, die man ja im Regelfall braucht, um Kriege führen zu können.
Mhm.
Und was haben wir am Ende? Cyberspionage, Desinformationskampagnen, Unterwanderung des Netzes, Bots und so. Ja. Also dieser Traum ist nicht aufgegangen. Ja, obwohl das ja, also die Vorstellung, dass eine konnektive Welt, eine Welt, in der die Menschen alle miteinander vernetzen, würde sie alle ins gleiche Boot bringen. Das war eigentlich im Grunde genommen das, was so die großen Visionen gewesen, vor allen Dingen der Nullerjahre. Ne, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er, damals eine sehr schöne Friedenszeit, ja, gutes Verhältnis auch zu Russland. Putin redet Anfang der 2000er Jahre im Deutschen Bundestag. Ja, die Welt wird gut, alles Fukuyama, das Ende der Geschichte.
Geschichte
lief alles in diese Richtung.
Das meine ich.
Handel, Wandel, Veränderung, Information, Annäherung. Abbau und so weiter. Obwohl das alles tatsächlich so passiert ist und wir auch diese weltweite Vernetzung und diese Abhängigkeiten alle haben, werden immer noch in der Welt, zum Teil aus sehr archaischen Motiven und zum Teil aus einem Mindset, einer Denkstruktur, Einflusssphären, Räume, Militärbasen und so, wieder die Ungleichzeitigkeit. All das alte Denken. Ja, das ist mein Einflussbereich, da muss ich hin, das muss ich besetzen hier und so weiter, ne, damit ich hier meine Cyberaufklärung hinbringen kann und da man das hinbringen kann und dafür brauche ich die Krim und da müssen die Schlachtschiffe stehen und so, ist immer noch alles da. Obwohl alles stimmt, ja, was nicht nur Harari, sondern natürlich viele andere auch gesagt haben, ne, dass die Konnektivität der Welt, die Weltgemeinschaft zusammenbringt.
Genau.
Ja, aber es ist doch immer beides. Ja, es hat sie einander näher gebracht, aber sie haben nicht nur gelernt, sich zu lieben, sie haben gleichzeitig wiederum gelernt, sich zu hassen.
Mhm. Es gibt einen ganz berühmten Satz von Anton Tschechow, russischer Schriftsteller. Weiß nicht, ob dir der schon mal untergekommen ist. Wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im letzten Akt abgefeuert. Ne? So. Und in der gesamten Geschichte war es immer so, ne? Also, wenn du irgendwann sozusagen in der Lage warst, eine Waffe zu bauen, zu haben, dann warst du irgendwann auch derjenige, der sie eingesetzt hat. Und was doch eigentlich dieser obwohl es kalter Krieg war und obwohl wir auch mit diesem Gefühl dieser atomaren Bedrohung immer irgendwie aufgewachsen sind. Ja, das ist so für Menschen deines und meines Alters, für unsere Generation ist das total prägend. Ich glaube, das hast du auch so wahrgenommen und ich, ja, selbst ja, ich hinter den Sieben Bergen, ich habe das genau so wahrgenommen. Aber da war dieses Gewehr an der Wand und trotzdem hat es keiner runtergenommen. Ja, und irgendwie waren wir plötzlich gewöhnt, sozusagen in einer Welt voller Gewehre an der Wand zu leben, die aber keiner runternimmt. Unabgefeuerte Bomben, nicht abgefeuerte Raketen und so weiter. Und es war plötzlich klar, da gibt es eine schöne Vision. Das ist kein Naturgesetz, dass diese Waffen irgendwann mal eingesetzt werden müssen. Das ist kein, wie soll man sagen, unentrinnbares Schicksal, sondern wir können offensichtlich auch anders. Weißt du, diese ganzen Raketen und auch die Panzer und so weiter auf dem Roten Platz, die wurden dann gezeigt. Aber irgendwie war für jeden klar, die kommen aber nicht zum Einsatz.
Ich will diese Welt aber nicht wiederhaben. Ne? Ich habe Angst, dass wir diese Welt wieder zurückkriegen. Und wir hatten ja das Gespräch am Anfang damit begonnen, dass wir jeden Cent der Erde und jeden Penny brauchen, im Hinblick auf den Klimawandel und in die sich verschärfende Ungleichheit in der Welt, Arm und Reich, die ganzen Konflikte, die damit zusammenhängen, Bürgerkriege, die damit zusammenhängen, Folgen des Klimawandels zum großen Teil, Versteppungen in Afrika, genau. Kampf um Wasser und alles, was in nächster Zeit dramatisch und gruselig und grausam werden wird. All die Kriege, die wir da am Horizont aufdämmern sehen. Ne? Und dass in solcher Situation das Letzte, was wir uns leisten können, für mich, ist eine Rückkehr in die Zeit des Kalten Krieges. Wir können nicht dauerhaft wieder in das Muster zurückfallen. Und mein zweiter Gedanke dazu ist eben, es wäre auch gar keine Wiederholung dieser Zeit, sondern er trifft eine völlig veränderte Gesellschaft heute. Ja, also Aufrüsten in den 60ern ist nicht das Gleiche wie das Aufrüsten in den 2020ern. Ja, drumherum hat sich die Welt völlig verändert. Die deutsche Gesellschaft hat sich seitdem völlig verändert. Und damals war das natürlich auch alles noch plausibel zu machen, weil man gesagt hat, es geht um Weltanschauung, es geht um Ideologie. Ja, die freie Welt gegen den Kommunismus und beide glauben, dass sie gewinnen. Ja, und man hat dem Kommunismus auch immer ein starkes Sendungsbewusstsein unterstellt, dass er nicht rasten ruhen würde, bis die ganze Welt sozialistisch ist, weil der letzte Satz im kommunistischen Manifest hieß, das Endziel des Kommunismus ist die Weltherrschaft. Mhm. Das war zwar völlig anders gemeint, aber es wurde damals so interpretiert, dass man dachte, die wollen ihren Machtbereich mit aller Gewalt und wenn wir nicht, dann machen die. So, und das war sozusagen die Folie der damaligen Zeit. Und wir haben ja heute weder mit Russland noch mit China eine vergleichbare ideologische Auseinandersetzung zweier Systeme, die wechselseitig versuchen, einander zu übertrumpfen und zu zeigen, dass sie das überlegene System sind. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Ja, also die Russen mögen eine Präsidialdiktatur sein, die wir gerne autokratisch nennen, aber sie versuchen nicht, ihr russisches Gesellschaftssystem nach Deutschland zu bringen. Ja, und die Chinesen schon mal gar nicht. Ja, das ist dieser schöne Satz von Ivan Krastev, der gesagt hat, wenn Amerikaner irgendwo hinkommen, dann verwandeln sie innerhalb relativ kurzer Zeit alles sozusagen zu ihrer Community. Wenn Chinesen irgendwo hinkommen, dann riegeln sie sich ab und bauen Chinatown. Und da ist eine ganze Menge dran. Also China missioniert nicht mit seinem politischen System, diesem komischen Mix aus Konfuzianismus, Kommunismus und Turbokapitalismus. Deswegen ist es nicht genau die gleiche Situation.
Ja, ich meine, wenn du dir überlegst, stell dir vor, dieser Krieg in der Ukraine geht verloren. Und nochmal, ne, ich gehöre zu denen, die auch schon sehr lange, ich hatte immer ein großes Unbehagen bei der Vorstellung, welche Konzentration an Waffen wir da jetzt auf dann doch vergleichsweise kleinem Raum, auch wenn die Ukraine das größte Flächenland Europas ist, alles okay. Aber die Waffen konzentrieren sich auf einem vergleichsweise kleinen Raum. Um die Frage, was irgendwann mit diesen Waffen passiert, keiner kann so wirklich eine Antwort darauf geben. Ich frage mich auch zweitens in Demokratien. Und ich denke dann immer, auch mit Blick auf Amerika, aber auch mit Blick auf unser eigenes Land, wie lange kann man das politisch durchhalten? Solche Wahnsinnssummen für Rüstung auszugeben und aufzuwenden und auf der anderen Seite eine immer drängendere und vollkommen ungelöste soziale Frage im eigenen Land zu haben, mit Obdachlosen.
Sowohl im eigenen Land zu haben, wie global zu haben.
So, ne?
Beides. Genau. Im eigenen Land sozusagen steigenden Unruhen und ideologischen Auseinandersetzungen und die Kämpfe werden härter und so weiter. Ne?
Richtig.
Wo wir sehr oft drüber gesprochen haben.
Genau.
Und auf der anderen Seite eben die eklatante, nach wie vor ungelösten Probleme von Armut in den semi-ariden Gebieten südlich der Sahara.
Also das ist der größte Wahnsinn. Ich denke mir manchmal, wenn so ein Bewohner eines anderen Planeten auf die Erde gucken würde. Ja, und dann guckt er allwissend auf seine Uhr und sagt, oh, da wird es ja immer heißer und wärmer und so weiter, Klimawandel. Die haben wir aber nicht mehr lange, also noch 70 Jahre oder 100 oder 120 oder sind sie nicht mehr bewohnbar. Was machen die denn da gerade? Was tun sie denn dagegen? Ja, und dann feststellt, sie erhöhen ihre Rüstungsproduktion auf weit über 2 Billionen. Da werden die doch einfach sich nur noch an den Kopf fassen und sagen, sag mal, sind die alle irre? Was ist denn das für eine merkwürdige Spezies?
Ja, es geht sogar noch weiter, ne? Wir hatten ja gerade 300. Geburtstag von Kant, der große Friedensphilosoph, wenn man so will.
Ja.
Der wurde groß gefeiert. Auf der einen Seite, ich denke da manchmal gut, aber was folgt daraus? Weil, sag mal, der Ruf nach Abrüstung, das ist heute weltfremd und Pazifisten gelten so als, ja, so ideologische Einsiedler, die sich irgendwie verirrt haben.
Ja, als gefährliche Spinner. Es gibt ja den Begriff, genau, Pazifisten nicht mehr. Es gibt nur noch den Begriff Vulgär-Pazifisten. Ja, also irgendjemand hatte, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich, du hast ja beim letzten Mal erzählt von diesem Mensch, der Berlusconi beraten hat und George W. Bush und so weiter und immer irgendwie geguckt hat, wie er irgendwelche Triggerbegriffe und wie Klimawandel erfindet. Irgend so jemand hat sich den Begriff Vulgärpazifist ausgedacht. Ich frage mich immer, was ist denn das Gegenteil eines Vulgärpazifisten? Ja. Ja, ist das ein Elitärpazifist, ein Exklusivpazifist? Was ist ja das Gegenteil von Vulgär? Ein Edelpazifist, gibt es sowas? Wer ist das? Jesus hat, deswegen interessiert mich das gerade bei der Kirche, ne? Also Jesus hat das Kreuz genommen und nicht das Schwert, das zu seiner Verteidigung gezogen wurde.
Schwerter zu Pflugscharen.
Ja.
Was für eine geniale Jesus, Formel.
Ja. War Jesus ein Vulgär-Pazifist?
Mhm. Mhm. Es war. Ich meine, wenn man sich das nochmal anschaut, und deswegen ist diese Analyse so richtig, ne, dass für die allermeisten Menschen in der Vergangenheit war Krieg sozusagen immer eine Option. Das konnte jederzeit über die hereinbrechen. Und auch als Kant sein großes Friedenswerk geschrieben hat, war ja auch Krieg sozusagen eher der Normalzustand.
Ja.
Und deswegen waren die sich dessen so bewusst. Und Heribert Prantl hat vor ein paar Wochen einen grandios guten Text zu dem Thema geschrieben und hat nochmal, weil er ein guter, wirklich exzellenter Jurist ist, nochmal darauf hingewiesen, auf die Feinheiten, was da wirklich drinsteht. Ganz handfest, ganz konkret.
Also du meinst jetzt Kantschrift zum ewigen Frieden.
Genau.
Ja.
Also Friedensschlüsse dürfen nicht den Grund zum nächsten Krieg liefern, steht da drin. Es dürfen, auch interessant, keine Kredite aufgenommen werden, um neue Kriege zu führen. Kein Staat, Stichwort Russland, Ukraine, soll sich gewalttätig in die Verfassung oder in die Regierung eines anderen einmischen. Ja, die
Grundlage des Völkerrechts.
So, ja. Stehende Heere soll es nicht mehr geben.
Ja.
Und im Krieg darf sich kein Staat zu Massakern hinreißen lassen, die das Vertrauen zerstören, das für einen künftigen Frieden notwendig ist. Wie weise, ne?
Das war alles wahnsinnig weise und Kant wusste natürlich schon, so waren die Verhältnisse zu seiner Zeit nicht. Und er konnte sich auch denken, dass sie auch später nicht so sein würden. Und deswegen heißt das Ganze ein ganz klein wenig ironisch zum ewigen Frieden, weil es beginnt damit, dass er sagt, es gäbe ein Wirtshaus. Ein Wirtshaus steht an einer Straße und auf dem Schild des Wirtshauses steht zum ewigen Frieden.
Mhm.
Und dieses Wirtshaus liegt gegenüber von einem Friedhof.
Mhm.
Danach ist es sozusagen zum ewigen Frieden benannt. Und das heißt, er hat also einerseits darauf hingewiesen, dass also der Friedhof, ich weiß nicht, ob es ein Soldatenfriedhof war, markierte sozusagen das Bedrohungsszenario. Und gleichzeitig sagt es natürlich auch, ewigen Frieden gibt es eigentlich erst, wenn du tot bist.
Mhm.
Also man kann das ja in viele Himmelsrichtungen ausdenken. Aber dadurch, dass er das mit diesem Bild erstmal anfangen lässt, und nimmt er diesem sehr ernsten, sehr luziden, sehr klaren Text von Anfang an diesen gesetzgeberischen Ernst. Ja, weil er weiß, dass das, was er hier schreibt, auch im Stile eines Gesetzgebers, der Text ist dann ganz trocken anschließend, dass das natürlich etwas ist, was A, viele seiner Zeitgenossen nicht verstehen und noch mehr nie beherzigen werden.
Mhm.
Ja, er beginnt deswegen mit dieser metaphorischen Emblematik, ja, führt er diesen sehr bedeutenden Text ein. Ich kann sagen, einer der bedeutendsten philosophischen Texte der Menschheitsgeschichte, ist weil so nahezu alles, was da drin steht, absolut zeitlos modern ist. Dazu gehört auch die Nichteinmischung in inneren Angelegenheiten anderer Staaten. die wir ja auch eine lange Zeit lang beherzigt haben und die aber in der heutigen Welt fast gar keine Rolle mehr spielen. Ja, jeder mischt sich irgendwo überall bei jedem ein. Also jeder jedenfalls, der die Macht dazu hat. Mhm. Mhm. Also wenn du vom Kongo war ja die Rede, ne? Als Kagame da Ruanda dahin ging, um sich an des Koltans zu bemächtigen. Der unterhält da bis heute übrigens, unterhält Ruanda da private Milizen. Ja, aber sind ja nicht die einzigen. Ja, aus aller Welt werden im Kongo, insbesondere in der Region da von Nord-Kivu, werden da Milizen unterhalten, auch von Europäern. Mhm. Ja, also solche Länder haben überhaupt gar keine Chance, je zu einem Frieden zu kommen, zu einem ewigen sowieso nicht. Ja, solange sie so viel Bodenschätze haben. Mhm. Ja, und solche Länder haben unter solchen Bedingungen nie die Chance. Ja, dass man sagt, da haben wir uns nicht einzumischen und das geht uns nichts an und so weiter. Wo solche Schätze sind, sind überall die Begehrlichkeiten der anderen. Und das war immer so und das hat sich heute überhaupt nicht geändert. Das ist im 21. Jahrhundert noch genauso wie im Mittelalter.
Ja, und wie gesagt, ich finde, da hat Prantl echt einen Punkt, ne? Also dieses Gefühl, dass es heute, ja, du bist ein weltfremder Spinner, wenn du sagst, lass uns aufhören damit, wir müssen raus aus dieser tödlichen Spirale, ist auch ein interessanter Gedanke.
Auflösung der stehenden Heere, sag das mal.
Ja.
Komm mal heute dahin und sagt, wir feiern doch Groß Kant in Anwesenheit zahlreicher Politiker, die gerade eine weitere Aufrüstung möchten, weil sie sie für unvermeidlich halten, ja, und die sich lobend über Kant äußern und erwähnen, was für ein großer Mann das war. Ja, und bring dann einfach nur mal die Kernpunkte von zum ewigen Frieden an.
Ja, absolut. Auch den Begriff Kriegsuntüchtigkeit, ne?
Also Kant würde heute kollektiv verspotten.
Ja, genau, gewollt. Du sagst, pass auf, wir führen keine Kriege mehr, wir haben auch gar keine Ressourcen mehr, keine Leute mehr, keine Ausbilder mehr, die anderen das Kriegshandwerk lehren. Und dadurch eliminieren wir sozusagen Krieg, ja, Kriegsuntüchtigkeit. Heute reden wir alle über die Frage, wo kommt die neue Kriegstüchtigkeit her, ja? Das ist das krasse Gegenteil davon.
Das ist schon
Wahnsinn. Zum Schluss noch der Gedanke, Richard, gesellschaftlich, ja? Was bedeutet all das sozusagen, diese neue Tatsache von Krieg, diese neue Begeisterung in manchen Ländern für Krieg, dieser ganze Rüstungswahnsinn. Wie lange halten wir das gesellschaftlich durch? Sönke Neitzel hat davon erzählt, dass in den Weltkriegen haben Deutschland und andere Großmächte 80% der wehrfähigen Männer mobilisiert.
Ja.
Und am Ende waren ungefähr 15% der eigenen Soldaten waren tot. 15%.
Ja.
Und er sagt, das ist ein interessanter Gedanke, das wäre heute kaum noch möglich. Ja, solche Zahlen, die Zeiten haben sich geändert. Wenn Zelensky das versuchen würde, dann wäre er nicht mehr lange Präsident. Und er geht sogar noch weiter und sagt, und selbst Putin könnte sich das nicht mehr leisten. Mit Blick auf eine Gesellschaft, auf eine Zivilgesellschaft, die das einfach nicht mehr akzeptieren würde.
Ich glaube, das sozusagen hat er recht und da hat er auch einen wichtigen Punkt. Ja. Also, weißt du, weil vieles von dem, was wir hier besprochen haben, ist ja sehr fatalistisch.
Ja, sehr.
Ja, aber, dass man tatsächlich denkt, von Land wie Deutschland gar nicht zu reden. Also, stell dir mal vor, es gäbe eine Massenmobilmachung. Ja, wie viele würden sich sofort nach Mallorca absetzen oder was weiß ich wohin und so weiter, mit Sicherheit ihre Kinder nicht in den Krieg schicken. Ja, die überwiegende Teil der Bevölkerung würden das nicht tun. Also bei uns wäre die Grenze ja noch sehr, sehr viel eher erreicht, als sie in der Ukraine und in Russland erreicht ist. Und trotzdem glaube ich, du hast recht. Also Verhältnisse wie im Zweiten Weltkrieg, als man 80% der wehrfähigen Männer mobilisieren konnte, da fällt mir jedenfalls kein europäisches Land ein, in dem das noch möglich wäre.
Richard, das ist sozusagen ja die kleine Hoffnung, dass das politisch irgendwann nicht mehr vermittelbar ist, auch nicht für einen wie Wladimir Putin, dass es gesellschaftlich nicht mehr vermittelbar ist, dass tatsächlich dieser alte Gedanke, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dass der vielleicht doch... Genau,
musste ich auch gerade dran denken.
Ja, oder?
Ja, ja.
Dass der bei Menschen, die zunehmend gebildet sind, die sich ein Bild auch von der Welt machen können, dass die dann irgendwann sagen, nee, weißt du was, ihr macht das gerne, aber uns verheizt ihr da bitte nicht mehr.
Ja, in diesem Sinne, Markus, wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch, Richard. Wir hören uns nächste Woche. Danke dir sehr.
Bis dann.
Ja,
bis bald. Markus.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.